In den Kapiteln 8 bis 19, das ist ein Hauptteil in der Offenbarung, haben wir die sogenannten sieben Siegel. Nein, in Kapitel 6 bis 19, das siebte Siegel von Kapitel 8 bis 19, so ist es, das siebte Siegel. Das Kapitel 6 gab uns die Siegel 1 bis 6, das war ein größerer Überblick. Ich sollte vielleicht, hier oben kann ich das vielleicht schildern. Hier können wir uns die Wiederkunft Jesu vorstellen. Wir sprechen jetzt nicht von der Entrückung. Die Entrückung ist ein Teil der Wiederkunft, aber wir wissen nicht genau, wann sie stattfindet, und ich möchte sie jetzt nicht besprechen. Es geht einfach um die letzte Wiederkunft Jesu Christi auf den Ölberg in Palästina. Die sechs Siegel beginnen mit der Auffahrt Jesu Christi. Er fährt gen Himmel und dann beginnen die sechs Siegel. Die sieben Siegel, Entschuldigung. Sechs Siegel in Kapitel 6 geben einen kurzen Überblick über den größeren Teil der Zeit. Das siebte Siegel fordert den größeren Teil. Ein Kapitel für sechs Siegel, 8 bis 19 für ein Siegel. Das heißt, diese letzte Zeit erfährt eine Konzentration von Besprechung. Diese Zeit, das heißt, die sieben Siegel führen von Jesu Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Diese letzte Zeit wird aufgeteilt in sieben Posaunen. Und sechs Posaunen besprechen den größeren Teil, und der letzte Teil enthält sieben Schalen. Jedes Mal geht es bis zur Wiederkunft Jesu. Die sieben Siegel führen bis zu Jesu Wiederkunft. Die sechs Posaunen führen bis zu seiner Wiederkunft. Die sieben Schalen führen uns bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Das heißt, je näher wir kommen, je konzentrierter die Besprechung, je stärker fällt das Licht auf die Ereignisse. Das heißt, der Kampf zwischen Satan und Gott nimmt zu, je näher wir kommen zu Jesu Wiederkunft. Der Kampf spitzt sich zu. Wir haben sieben Posaunen, 6 und 1 ist sieben Posaunen. Die Posaunen beginnen mit Kapitel 8. Das siebte Siegel ist aufgeteilt in sieben Posaunen. Es gleicht sieben Posaunen. Wir hatten schon 5 Posaunen besprochen. Wir sind jetzt bei der 6. Posaune. Und die letzten 3 Posaunen, 5, 6 und 7, die werden genannt gleichzeitig 3 Wehe. Und wir sind beim 2. Wehe, bei der 6. Posaune. Und die Kapitel oder der Abschnitt 9, 13 bis 11, Vers 13 bespricht dieses Wehe. In der 6. Posaune geht es um die Freilassung der Engel am Euphrat und was dann darauf folgt, schwerwiegende Gerichte auf Umwelt und Menschen auch. Dann haben wir den großen Engel in Kapitel 10 und im ersten Teil von Kapitel 11 haben wir Prophetie in Israel. Wir werden jetzt hier beginnen in Kapitel 10 und da wollen wir aufschlagen, wenn man die Bibel dabei hat. Wir sind also innerhalb der 6. Posaune. Beim 2. Wehe und im mittleren Teil, Kapitel 10. Der große himmlische Bote in Kapitel 10, ein Engel. In den Versen 1 bis 3a
haben wir eine Beschreibung dieses Engels, dieses himmlischen Boten. Da heißt es, ich sah einen anderen starken Boten aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke, und ein Regenbogen war auf seinem Haupte, und sein Gesicht war wie die Sonne, und seine Füße wie Feuersäulen. Man fragt sich, wer dieser Bote oder Engel ist. Es gibt wohl Ausleger, die meinen, dies wäre Jesus selbst. Jesus kann auch Engel genannt werden. Ich persönlich bezweifle, dass es Jesus ist. Es gibt natürlich Ähnlichkeiten mit Jesus hier. Denken wir zum Beispiel an die Füße wie Feuersäulen. Wir haben dasselbe Bild in Kapitel 1 und, glaube ich, noch an einer anderen Stelle. Aber Engel sind eigentlich Hinweise auf das Wesen Gottes. Und wenn Engel Erscheinungen tragen oder Ähnlichkeiten haben mit Gott, dann ist es nur ein Hinweis darauf, dass sie auf Gott hinweisen. Man muss hier nicht schon eine Person Gottes gleich haben. Obwohl Gott sich manchmal offenbart in Form eines Engels. Im Alten Testament kommt das vor. Aber es muss nicht sein. Ich persönlich bin der Meinung, dass hier ein Engel da ist, aber er weist Ähnlichkeiten mit Gott auf in seiner Stärke, in seiner Größe und in seiner Reinheit. Feuersäulen, das heißt Reinheit. Wo dieser Engel hinkommt, ist Feuer, das heißt, er verzehrt alles Unreine, so wie Jesus. Wo er hinkommt, da verzehrt er alles Unreine. Da ist reine, da ist pure Stätte. Ja? Da ist alles andere weg. Da ist nur Reinheit. Sein Gesicht war wie die Sonne. Das ist ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Vers 2, er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Dieses Büchlein enthält wohl die Prophetie dessen, über dessen das kommt. Hier wird hingewiesen darauf, dass gewisse Ereignisse noch stattfinden sollen. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und rief mit einer lauten Stimme, wie ein Löwe brüllt. Das heißt, hier wird beeindruckt. Hier soll gesehen werden, dass gemeint wird, was gesagt wird. Mit einer lauten Stimme wird jetzt erklärt, was gesagt werden soll. Das ist die Beschreibung dieses Boten. Zweitens haben wir in den Versen 3 und 4, im zweiten Teil von Vers 3 und dann in Vers 4, eine Versiegelung von 7 Donnern. Das ist eine merkwürdige, eine geheimnisvolle Sache. Wir lesen diesen Teil, zweiter Teil von Vers 3 und Vers 4. Als er rief, ließen die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen. Und als die 7 Donner ihre Stimmen vernehmen ließen, war ich daran zu schreiben. Das heißt also, wenn wir wüssten, was sie bedeuteten, dann hätten wir hier inmitten der Posaunen, gegen Ende der Posaunen, hätten wir dann noch zusätzlich Donner, 7 Donner. 7 Siegel, 7 Posaunen, 7 Schalen, aber dazwischen 7 Donner. Aber die sind uns verschwiegen geblieben, diese Auskunft. Ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagte, versiegele, was die 7 Donner redeten, und schreibe es nicht. Warum wird uns das dann mitgeteilt, dass da 7 Donner waren, wenn wir sowieso nicht wissen dürfen, was das ist? Mir sind zwei Gedanken gekommen. Erstens, es geschieht mehr in der Geschichte Gottes, als er geoffenbart hat. Die 7 Donner weisen darauf hin, dass Gott Dinge tut, die er nicht offenbart. Es geschieht also mehr, als er uns im Wort Gottes gezeigt hat. Und zweitens, was nicht geoffenbart ist, das brauchen wir auch nicht zu wissen. Es geschieht vieles, aber wir müssen nicht alles wissen, was Gott tut. dieser kleine Bericht zeigt uns, dass Gott zwar handelt, aber er teilt uns nicht alles mit, und wir können ihm ruhig vertrauen, dass das, was er uns mitteilt, das sollen wir wissen, und damit dürfen wir umgehen. Aber wir müssen nicht alles wissen. In den Versen 5 bis 11, ich will etwas schneller gehen, haben wir zwei Ankündigungen, wahrscheinlich in Bezug auf das, was in diesem Büchlein ist. In den Versen 5 bis 7 geht es um die Nähe dessen, das kommt. Es soll schnell kommen. Und der Bote, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, erhob seine Hand zum Himmel und schwur bei dem, der in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel schuf und die Dinge darin, und die Erde und die Dinge darin, und das Meer und die Dinge darin. Es wird keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Botens, wenn er daran ist zu posaunen, wird auch zu Ende geführt sein das Geheimnis Gottes, wie er die gute Botschaft seinen eigenen Sklavendienern, den Propheten, sagte. Dies ist eine interessante Information. Wir sind also am Ende der sechs Posaunen. Der sechste Bote oder während der sechsten Posaune wird uns mitgeteilt, jetzt kommt die letzte Posaune, die siebte Posaune, und mit diesem Ereignis ist alles aus. Jetzt wird uns angekündigt, wir sind wieder vor dem Ende, kurz vor dem Ende da. Mit dieser siebten Posaune ist Schluss der Geschichte. Dann kommt Jesus. Das heißt, in Vers 7 im zweiten Teil heißt es, dann wird zu Ende geführt sein das Geheimnis Gottes, wie er die gute Botschaft seinen eigenen Sklavendienern, den Propheten, sagte. Ich weiß nicht, wie Sie es in Ihrer Übersetzung haben. Wenn Sie eine französische Übersetzung haben, würde mich interessieren, wie, wenn Sie übersetzen können, wie wird das formuliert, was die Propheten sagten? Kann jemand das kurz übersetzen? Der letzte Satzteil, wie er seinen Dienern, den Propheten, oder durch sie sagte.
Annoncé.
Aha, ja. Bekannt gegeben. Ja, das ist ein gutes Wort. Annoncieren ist etwas näher als...
Im Deutschen habe ich verkündigt.
Verkündigt. Das ist ein bisschen zu allgemein. Es gibt im Griechischen mehrere Wörter für kommunizieren. Eine ganze Menge Wörter. Und hier steht das Wort... im Griechischen für evangelisieren. Evangelisieren ist ja ein Fremdwort im Deutschen. Hier haben Sie Angel, Engel. Angelisieren, Engel ist im Griechischen Angelos. Angelos ist ein Engel. Auf Englisch haben wir auch das Fremdwort Angel. Wir sprechen es anders aus. Aber Angelos bedeutet ganz einfach Bote. Angelisieren heißt Botschaften. Ja? Das V ist eine Verdeutschung des griechischen U. Und das ist ein Ö. Öangelisieren. Ö heißt gut. Evangelion heißt gute Botschaft. Die Botschaft, die ein Bote bringt. Hier heißt es, was Gott den Propheten sagte, hat er ihnen oder durch sie als gute Botschaft weitergegeben.
Nicht nur irgendwie gesagt, sondern was sie sagten, ist eine gute Botschaft. Er hat gut gebotschaftet. Die Botschaft ist eine gute Botschaft. Sie ist Evangelium. Er hat durch die Propheten evangelisiert, aber wir verstehen darunter etwas anders. Aber Sie merken, glaube ich, worauf es hinausgeht. Es geht um eine gute Botschaft, die Gott früher im Alten Testament durch Propheten gab. Diese gute Botschaft hatte zu tun mit Jesus Christus. Das heißt, wir haben Evangelium im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist das Evangelium erfüllt. Die Prophetie vom Evangelium, dass Jesus kommen sollte, ist hier erfüllt. Dies nennen wir Evangelium, aber die Prophetie ist dieselbe Botschaft. Das heißt, dort war es auch, wie hier, Evangelium, gute Botschaft. Nur, diese Botschaft ist nicht nur in Jesus Christus erfüllt, sondern wozu kam denn Jesus? Um Menschen zu retten in dieser Welt. Möglichst viele. Er starb für die Sünden der ganzen Welt. Und die Menschen, die sich ihre Sünden vergeben lassen, die sammelt er und macht aus ihnen ein neues Volk. Und um dieses Volk geht es in der Offenbarung. Und jetzt sagt der Engel, jetzt wird die Geschichte von diesem guten Volk, wozu der Messias kam, das hier prophezeit wurde, jetzt wird das letztlich erfüllt sein. Alles, was Gott hier vorangekündigt hatte, in Bezug auf Jesus Christus und Zweck seines Sterbens, das wird jetzt bald erfüllt sein. Er kündet an, die Zeit ist kurz, die Frist ist kurz, sie wird bald abgelaufen sein. Steht bei Ihnen geschrieben, es wird keine Zeit mehr sein? In Vers 6 am Ende. Keine Zeit wird mehr sein. Muss das französische Wort mit Zeit übersetzt werden? Wie verstehen Sie, Bruder Bigler, wenn Sie das lesen so in Ihrer Bibel? Was denken Sie dann? Aha. Der Sinn ist nicht, dass jetzt etwas kommt, wo keine Zeit sein wird im Wesen, sondern der Sinn ist, dass die Zeit, die jetzt da ist, bald abläuft. Die Frist wird bald ablaufen. Es wird bald keine Frist mehr sein. Ja? Es wird bald diese Zeit aufgehört haben als Fristzeit. Ja? Wird abgelaufen sein. Nicht, dass nach diesem keine Zeit ist, sondern die angekündigte Zeit läuft jetzt bald ab. Die jetzige Zeit. In Kapitel 11, Vers 14 haben wir denselben Hinweis. Da wird vom dritten Weh gesprochen, also von der siebten Posaune. Die siebte Posaune ist das dritte Wehe. Und dieses kommt mit Schnelligkeit, kommt schnell, heißt es dort. Wir lesen mit Vers 8. In den Versen 8 bis 11 haben wir nun die eigentliche Prophetie, das, was im Büchlein steht, eine Zusammenfassung. Und die Stimme, die ich aus dem Himmel hörte, redete wieder mit mir und sagte, geh, nimm das geöffnete Büchlein in der Hand des Boten, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Boten, dem Engel. Gib mir das Büchlein, sagte ich zu ihm. Und er sagte zu mir, nimm und iss es auf. Und es wird deinen Bauch bitter machen, jedoch in deinem Munde wird es süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Boten und aß es auf. Und es war in meinem Munde süß wie Honig. Und als ich es aß, wurde es in meinem Bauch bitter gemacht. Und er sagte zu mir, du musst wieder prophezeien über Volksgruppen und Völker und Sprachen und viele Könige. Könige, das heißt irdische Herrschaften. Es gibt Herrschaften, menschliche Herrschaften, Menschen, Völker. Und jetzt soll Johannes ganz neu anfangen, in Bezug auf diese letzte Etappe anzukündigen, nämlich, dass die Herrschaft Gott übergeben werden wird. Ja? Die Herrschaft wird jetzt aus der Hand der Könige gehen in die Hand Gottes. Darüber soll Johannes prophezeien. Aber was hier gesagt wird über das Schmecken, das ist interessant.
Das ist typisch von Gottes Wort überhaupt, das heißt vielen Teilen. Gottes Wort ist immer süß im Munde, immer. Warum? Weil Gott im Grunde es gut meint mit uns. Gott meint es gut, auch wenn er straft, er meint es immer gut. Wenn wir Gottes Wort lesen, ist es süß in unserem Munde. Aber wenn ein Johannes wie ein Prophet anderen eine Gerichtsbotschaft weitergeben muss, dann wird es in seinem Innern bitter, das heißt, er leidet mit. Wie ein alttestamentlicher Prophet, ein Hosea und andere, er leidet mit. Es tut ihm so leid um die Menschen, die sich nicht Gott ausliefern wollen, die nicht Buße tun wollen. Ja? So geht es uns auch. Wenn wir ein Zeugnis ablegen oder wir möchten irgendwie dazu beitragen, dass Menschen zu Jesus finden und wir finden keinerlei Anklang, die Botschaft findet keinen Anklang, wir finden kein Ohr. Ja? Es tut uns leid. Dennoch, die Botschaft, die wir weitergeben, ist süß. Ja? Nur im Nachhinein haben wir oft einen schweren Magen dabei, wenn wir merken, wie Menschen nicht hören wollen. Und die Schrift sagt uns, in Kapitel 6 war das wohl auch in Kapitel 9, dass Menschen nicht Buße tun werden. Mehrere Male heißt es wohl. Und dennoch bemüht sich Gott. Seine Donner sind Stimmen, seine Blitze und Hagel sind Stimmen. Er ruft, komm, kehre um. Aber die Menschen wollen nicht. Aber er bleibt niemandem schuldig. Aber eben diese Botschaft ist eine bittere Botschaft, nachdem man sie genossen hat im Munde. Jetzt kommen wir zum dritten Teil dieser sechsten Posaune. Und das bezieht sich noch auf eine Prophetie über Israel. Wir sind jetzt hier in diesem Teil bei den ersten 13 Versen von Kapitel 11. Hier haben wir es um den ersten Teil dieser Prophetie zu tun, die in diesem Büchlein ist. Ja? Es geht um Israel. Aber nicht nur um Israel, sondern um größere Teile der Welt, aber das Zentrum des Ereignisses, des Ereignens, ist in Israel. Also Prophetie in Israel, zuerst Verse 1 und 2, da gibt es einen Messauftrag, einen Auftrag zu messen. Es wurde mir ein Rohr, das einem Stabe glich, gegeben und gesagt, steh auf und miss das Heiligtum Gottes und den Altar und die, die im Heiligtum anbeten. Und den Hof, der am Heiligtum ist, wirf hinaus und miss ihn nicht, weil er den Völkern gegeben wurde. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Einige Fragen in Bezug auf diese zwei Verse. Und in Bezug auf diesen Messauftrag. Wem gilt dieser Auftrag zu messen? Der Auftrag wird Johannes gegeben. Er soll messen. In Vers 1 heißt es, es wurde mir ein Rohr gegeben. Er soll messen. Er bekommt einen neuen Auftrag zu prophezeien. Heißt eigentlich prophezeien hier. Da sind wir schon bei der zweiten Frage, was bedeutet messen? Im Buche Daniel haben wir einmal eine sehr bekannte Geschichte, wo einem König gesagt wird, du bist gewogen worden und man hat dich zu leicht erfunden. Du wiegst nicht auf, deine Taten wiegen nichts, du bist leichtfertig gewesen in Bezug auf die Ewigkeit. Ja? Dieser Mann ist gemessen worden, sein Gewicht ist gemessen worden. Wenn Gott prophetisch sprechen lässt, wenn er Propheten gebraucht, um Menschen anzusprechen, dann ist diese Prophetie eine Art Messen. Wenn wir Gottes Wort hören, dass die Prophetie, die Gott uns gegeben hat, dann werden wir dadurch gemessen. Wie steht es mit unserem Leben? Wie schwer wiegen unsere Taten auf? Sind sie Gold? Wiegen sie schwer auf oder sind sie Stroh und Heu und Spreu, ja? Werden sie verbrennen? Oder wie schwer ist unser Leben? Wiegt es überhaupt auf für die Ewigkeit? Das ist wohl der Sinn hier. Was wird gemessen? Gemessen wird das Heiligtum. Und hier heißt es das Heiligtum Gottes. Die Frage ist, in welchem Sinne dieses Gottesheiligtum ist. Ich kann diese Frage nicht genau beantworten. Ich persönlich bin der Meinung, dass es sich hier um ein echtes Heiligtum handelt, aber ich glaube nicht, dass dies ein Tempel ist, zu dem sich Gott bekennt. Wir sind hier immer noch in der Zeit vor Jesu Wiederkunft auf dem Ölberg. Und Israel bekehrt sich nicht als Volk, bevor Jesus wirklich kommt. Das heißt, Israel bleibt als Volk, einzelne bekehren sich, aber als Volk bleibt es blind bis zu diesem Zeitpunkt. Wenn vorher in dieser letzten Zeit ein Tempel in Israel steht, dann steht er im Sinne der Selbstgerechtigkeit. Reichende Selbstgerechtigkeit. Es wird zwar geopfert, man will dienen, aber in einem auf einer selbstgewollten Weise. Wir tun es auf eigene Art. Das ist Fleisch. Das muss zerbrechen. Israel tut das auch. Paulus gibt ihm das Zeugnis, Kapitel 10 im Römerbrief. Ich gebe ihm Zeugnis, sie eifern, aber mit Unverstand. Was heißt Unverstand? Nicht auf Gottes Art und Weise, nicht nach dem Wort Gottes, nicht mit der Gnade, sondern in eigener Kraft. Ich meine, hier wird ein Tempel gemessen, den Israel gebaut hat und nicht Jesus. Im tausendjährigen Reich danach, da baut Jesus ein Tempel. Und der braucht nicht gemessen zu werden, der ist in Ordnung. Ja? Aber dieser wird jetzt geprüft und wird zu leicht erfunden, wird zu leicht erfunden. Der Tempel, das Heiligtum, der Altar da drinnen, möglicherweise der Räucheraltar, wo angebetet wird, das heißt, die Anbetung selbst wird gemessen und dann die Anbetenden werden gemessen. Aber jetzt ist interessant, diese Leute, die in diesem Tempel anbeten und dieser Tempel selbst, der wird gemessen, aber nicht der Hof. Warum nicht der Hof? Es heißt, die Begründung ist, der Hof wird den Nicht-Juden gegeben, das heißt den Völkern. Gottes Einteilung der Menschheit ist zwei. Ein Volk, viele Völker. Israel und die Völker. Luther übersetzt oft Heiden, das ist nur eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie es im Französischen ist. Im Englischen haben wir Gentiles, das heißt Nicht-Juden. Vielleicht ist etwas Ähnliches im Französischen auch. Gentil, aha. Das ist ein Nicht-Jude, ja, ein Heide, also im Sinne von gegenüber Israel. Also dies ist für nicht-jüdische Menschen, nicht nur für Völker, sondern nicht-jüdische Menschen. Was will uns das sagen? Warum wird das nicht gemessen? Sind Nicht-Juden frommer als Juden? Brauchen die sich nicht zu messen am Wort Gottes? Darum geht es jetzt nicht. Es geht offenbar um ein besonderes Bemühen Gottes um Israel. Die Heiden, die sollen auch das Wort Gottes hören, aber hier geht es um Israel offenbar. Israel erfährt ein besonderes, gnädiges Messen. Gleich werden zwei Zeugen auftreten in Israel. Und die messen Israel, das heißt, sie verkünden und an ihrer Verkündigung kann jeder in Israel sich messen, wie er vor Gott steht. Seine Anbetung wird gemessen. Wo stehe ich vor Gott? Gott bleibt Israel dieses Zeugnis in der letzten Zeit nicht schuldig. Die Völker, die Heiden, die Nichtjuden, die haben auch einen Teil hier in Jerusalem. Wir sind in Jerusalem. Und mir scheint, wir haben folgendes Bild. Ich glaube, jetzt kann ich hier löschen. Der Tempelplatz. Tor. Hier Brandopferaltar. Und dann der größere Teil. Allerheiliges, Allerheiliges, Allerheiligste. Jetzt ist nicht klar, was mit Hof zu verstehen ist. Ist es dieser Teil? Ich vermute fast, dass es noch mehr sein wird als dies.
Im Übrigen, der Tempel in jener Zeit, kurz vor Jesus kommt, dürfte vielleicht auch etwas anders aussehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es noch zu einer Einigung kommt, religiösen Einigung in Jerusalem. Heute ist man sich nicht einig, wie soll man es aufteilen? Drei Gruppen tauziehen um die Heiligkeit, das heilige Wesen in Jerusalem. Die Juden selbst, dann die Moslems, der Islam und die sogenannten Christen. Da sind natürlich auch verschiedene Gruppierungen. Aber wir haben hier im Allgemeinen Christentum, Islam und Judentum. Und da ist ein Tauziehen und sie sind sich nicht einig. Aber ich glaube es, ich bin der Meinung, es kommt noch zu einer Einigung, zu einem Abkommen in Bezug auf Religion. Unter der Voraussetzung, dass die nicht-jüdischen Religionen in Jerusalem einen legitimen Anbetungsplatz bekommen, wird man möglicherweise Israel einen eigenen Tempel gestatten. Ich vermute, dass das die Lösung ist. Ich kann das nicht garantieren, aber ich meine, so könnte es aussehen. Das würde heißen, wenn das Abkommen zustande kommt, baut Israel schnell seinen Tempel. Und es ist schon wohl lange bekannt, dass amerikanische Juden schon Steine fertig haben. Die könnten heute, glaube ich, den Tempel bauen, wenn es genehmigt würde. Aber es wird nicht genehmigt. Aber es könnte sehr schnell ein Tempel hier entstehen, mit einem großen Vorhof, wo dann der Islam und die Christen auch ihr Heiligtum haben. Aber nicht nur der Hof erfährt die nicht-jüdische Besetzung. Das heißt, hier da dürfen die Heiden treten oder ihr Los haben, ihr Zuhause haben und hier die Israeliten. Sondern in Jerusalem selbst ist nicht Israel Herr im Hause, sondern der Heide. Auch wenn Israel heute ein autonomer Staat ist, wer bestimmt eigentlich die Politik in Israel? Die Amerikaner zum großen Teil und an der Waage oder Zünglein, an der Waage. Da haben noch andere etwas zu sagen, die Russen und die Araber. Ja? Das heißt, Israel ist nicht frei, sich selbst zu entfalten und zu tun, was es will. Die Politik wird immer noch von außen bestimmt. Mit anderen Worten, es ist immer noch so, wie Jesus sagte, Jerusalem wird zertreten werden von den Nichtjuden, bis dieser große Tag kommt. Und der kommt, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin ist Jerusalem nicht selbstständig, auch wenn es im Lande ist und scheinbar seine eigene Politik hat. Und ich glaube, dass das auch auf dem Tempelplatz in Erscheinung tritt, dass religionsmäßig die Juden, die Heiden auch ihren Platz haben dürfen. Nur wird den Juden gestattet, dort auch einen Platz zu haben, sodass sie dann opfern dürfen. Dann wird also geopfert werden. Aber dieses Opfern, diese freie Ausübung der Religion, wird wohl nur 3,5 Jahre dauern dürfen, beziehungsweise 42 Monate, beziehungsweise 1260 Tage. Das sind drei Zeiten, die mehr oder weniger dasselbe sind. 1260 Tage. Dies sind 42 Monate, 42 mal 30. Und nicht ganz 3,5 Jahre, genau wie, so wie wir rechnen, aber ungefähr. Lesen wir jetzt Lesen wir die Verse 3 bis 6. Hier werden zwei Zeugen angekündigt für das Land Israel. Und ich werde meinen zwei Zeugen geben, und sie werden 1260 Tage lang prophezeien. Vergleichen Sie, was vorher gesagt wurde in Bezug auf 42 Monate. In Vers 2 wird die Stadt zertreten werden. Äh,
Sie werden mit Sacktuch bekleidet sein. Diese sind die Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand sie beschädigen will, geht Feuer aus ihrem Munde und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sie beschädigen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen falle in den Tagen ihres Prophezeiens, ähnlich wie bei Elia. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln, ähnlich wie bei Mose. Und die Erde mit jeder Plage zu schlagen, so oft sie es wollen. Das ist eine ernste Zeit. 1260 Tage, 42 Monate lang. Von wem werden die Zeugen angekündigt? Sie werden von Gott angekündigt. Ich werde meinen Zeugen, heißt es. Wahrscheinlich ist Jesus Christus hier der Sprechende. Was soll ihre Aufgabe sein? Sie sollen prophezeien. Sie sollen Zeugen sein von Gott und von Jesus Christus. Sie sollen meine Zeugen sein. Das heißt, sie sollen Zeugen von Jesus Christus sein. In Israel soll von Jesus Christus gezeugt werden. Und wahrscheinlich dürfen wir unter diesem Prophezeien ein Messen verstehen. An dieser Botschaft dürfen Menschen in Israel sich geistlich messen. Wie stehen sie vor Gott? In welche Zeit fällt dieser Auftrag? Hier kommen wir zu sprechen auf die letzten 7 Jahre, bis Jesus kommt. Also 3,5 und 3,5. Nun heißt es, sie prophezeien 42 Monate lang. Ist das vor dem Zertreten Jerusalems oder während? Ich meine fast, dass wir hier sind in dieser Zeit. Israel hat einen Tempel, es darf opfern, hier ist verhältnismäßig Friedenszeit, hier dürfen zwei Zeugen prophezeien in Israel. Allerdings, sie haben auch die Vollmacht, Widerstand zu zerschlagen, aber sonst wird ihnen ihre Tätigkeit erlaubt. Wenn es heißt in Vers 2, Jerusalem oder der Hof wird zertreten werden, dann müssen wir nicht denken, dass das mit Gewalt ist. Ich glaube, das heißt einfach in Beschlag genommen. Dort herrschen also die Nichtjuden. Aber im Allgemeinen, glaube ich, haben wir eine gewisse Friedenszeit hier. Und ich persönlich bin der Meinung, dass hier schon der Antichristus herrscht. Aber jetzt kommen wir, also in dieser Zeit, ihr Zeugnis, noch einiges, ihr Zeugnis wird unterstrichen, durch zweierlei, durch ihre Kleidung und ihre vollmächtiges Handeln, Unterdrücken von Widerstand. Wenn jemand widersteht, dann muss er bestraft werden. Aber die Kleidung, Sacktuch, zeigt, dass es sich um eine ernste Botschaft handelt, wie bei Johannes dem Täufer. Wir haben wahrscheinlich eine Bußbotschaft hier durch diese zwei Zeugen. Wahrscheinlich eine Bußbotschaft. Der Vergleich ist hier interessant und ich glaube, da können wir wieder eine Anwendung finden auf uns selbst. Diese zwei Zeugen werden mit zwei Ölbäumen und zwei Leuchtern verglichen. Das ist ein Vergleich, der aus Sacharja 4 genommen wird. Dort haben wir zwei Ölbäume und zwei Was will das heißen, wenn diese Zeugen mit Ölbäumen verglichen werden? Ich glaube, das bedeutet, dass sie das Öl in sich haben, lebendig, wie ein Ölbaum. Er hat das Öl in sich und kann es also gebrauchen. Es ist sein Leben. Hier haben wir ein Beispiel vom neutestamentlichen Christen, der den Heiligen Geist hat und auch ein Zeuge ist. Dies sind nur zwei von anderen Zeugen, die auf der Welt sind. Aber diese zwei sind Israel in besonderer Weise gewidmet, als Propheten. Aber wir sind auch im Grunde, im Wesen solche Zeugen. Wir sind auch Ölbäume, haben das Öl in uns, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir werden nicht so phänomenal in unserem Zeugnis. Aber im Wesen sind wir auch Ölbäume. Und wir sollen Leuchter sein. Das heißt, das Öl sollen wir nicht für uns selbst behalten. Es soll zur Flamme werden. Wir sollen für andere da sein, nicht nur für uns selbst. das Leben nicht nur für uns selbst genießen. Diese zwei Zeugen haben den Heiligen Geist in sich, das Leben in sich, aber sie sind für andere da und sind zwei große Leuchter im Lande Israels, so verstehe ich das, in jener letzten Zeit, in 3,5 Jahre, könnten wir sagen, bevor Jesus wiederkommt. Inmitten, wenn wir jetzt andere Texte hinzunehmen, das steht hier nicht geschrieben, aber in Matthäus 24 steht geschrieben, dass dann das Gräuel der Verwüstung kommt. Und Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2 wohl auch davon. Hier in der Mitte wird wohl der Antichristus sich in den jüdischen Tempel hineinsetzen und sagen, ich bin der Gott, der jetzt anzubeten ist. Und somit ist das Privilegium Israels vorbei. In Daniel 9 wohl ist, steht geschrieben, dass der Vertrag, der mit Israel geschlossen wurde, der wird zur Zeit der Hälfte gebrochen werden. Jetzt kommt die Drangsalszeit. 3,5 Jahre, strengste, härteste Verfolgung für Israel, aber auch für andere Menschen Gottes, die dann da sind, wenn Jesus die Gemeinde noch nicht entrückt hat. Ich weiß nicht, wann die Entrückung stattfindet. Die könnte hier stattfinden, die könnte hier irgendwo stattfinden, könnte vielleicht auch noch hier stattfinden, obwohl sie wahrscheinlich in dieser Zeit irgendwo stattfinden wird. Möglicherweise, scheint mir. Wie endet diese Angelegenheit? Lassen Sie mich noch bis zum Ende lesen, dann machen wir für heute Schluss. Das Ende der Zeugen, Vers 7 und ferner. Wenn sie mit ihrem Zeugnis fertig sein werden, das bestimmt Gott, nicht der Mensch, wird das Tier, und hier haben wir den Antichristus, das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, einen Kampf mit ihnen führen und sie überwinden und sie töten. Und das ist möglicherweise der Anlass für ihn, auch gegen Israel anzugehen. Und ihre Leichname werden auf der Straße liegen in der großen Stadt, die in geistlicher Hinsicht Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt wurde. Da sehen wir, in dieser Zeit, wo Israel sein Heiligtum hat, ist Jerusalem nicht eine heilige Stadt, sondern ein Sodom, eine Stadt der Sünde und wie Ägypten, Welt, unheilig, unrein. So sieht es geistlich aus. Und es werden Menschen aus den Volksgruppen und Stämmen und Sprachen und Völkern, also überall aus der Welt, aus überall in der Welt, ihre Leichname sehen 3 Tage und einen halben Tag lang. Also ein Tag für jedes Jahr, das sie prophezeit haben. Dieses deutet darauf hin, dass wahrscheinlich dieses per Fernsehen geschieht, dass überall auf der Welt diese Leichen zu sehen sind. Und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräbern beigesetzt werden. Und die, die auf der Erde wohnen, werden auch sich über sie freuen und fröhlich sein und sich gegenseitig Geschenke zustellen. So groß wird das Ereignis sein. Und was jetzt folgt, müssen wir, glaube ich, in eine Klammer stellen. Weil diese, die zwei Propheten, die Bewohner der Erde quälten. Quälen die zwei Zeugen die Leute? Nein, sie quälen sie nicht. Wenn jemand gegen Gott sich auflehnt, muss er sterben, aber quält, soviel ich weiß. Dies ist die Deutung der Menschen. So sprechen sie von diesen Leuten. Dies ist der Ausdruck der Intoleranz der Welt gegenüber das Zeugnis von Gott. Genau wie heute. Immer wieder wird's gedreht, verdreht. Wussten Sie, dass den Christen die Schuld gegeben wird für unsere Misere in der Umwelt? Umweltverschmutzung? Die Stimmen sind noch nicht sehr laut. Toynbee, einer der größten Geschichtler, hat den Christen es vorgeworfen. In der Bibel der Christen steht geschrieben, am Anfang macht euch die Erde untertan, sagt ihr Gott. Und das haben sie getan und deshalb haben wir diese Folgen. Ein Wissenschaftler in den USA hat dasselbe gesagt. Diese Stimmen werden noch lauter werden. Man verdreht die Sache, ja? Und sagt, wir würden also schuld sein am Unrecht. Aber das ist eine Verdrehung der wahren Sachlage, das wissen wir. Und nach den 3 Tagen und dem halben Tag kam der Geist des Lebens von Gott in sie und sie standen auf ihren Füßen. Und große Furcht fiel auf die, die sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme. Steigt herauf, sagte sie zu ihnen. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke. Und ihre Feinde sahen sie. So endet die Geschichte dieser zwei Zeugen. Aber es gibt noch eine Nachgeschichte. Was ist die Folge davon? In jener Stunde entstand ein großes Erschüttern, dieses Mal wahrscheinlich ein Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt Jerusalem fiel, und 7000 Menschennamen wurden in dem Erschüttern getötet. Nicht Menschen nur. Interessanterweise, merkwürdigerweise steht im Grundtext Namen von Menschen. Mir scheint, das weist darauf hin, dass die nicht einfach so verschwinden, sondern man weiß, wer sie sind. Obwohl sie verschwinden, weiß man, wer verschwunden ist. Warum ist das so wichtig? Warum fürchten sich die Leute? Nicht nur wegen eines Erdbebens, sondern weil es offensichtlich klar ist, dass Gott bestimmte Leute, 7000 Leute, bestimmte Leute gestraft hat. Die müssen irgendwie im Vordergrund gestanden sein, in der Auflehnung. Menschennamen, man weiß, wer sie sind. Und die übrigen gerieten in Furcht und gaben Ehre dem Gott des Himmels, taten aber nicht Buße. Ja, das ist noch ein Unterschied. Aber sie anerkennen wenigstens, dass Gott im Himmel gehandelt hat. Soweit wollte ich soll es bis heute dann dienen. Wir sind am Ende dieses zweiten Wehe gekommen. Und das nächste Mal wollen wir uns mit dem dritten Wehe befassen. Das ist also die siebte Posaune. Und innerhalb dieser siebten Posaune gibt es dann Details über die letzten Tage der Geschichte Gottes, bevor Jesus Christus kommt. Wenn wir sehen, dass wir erst in Kapitel 11 sind und noch fast 11 Kapitel kommen, dann merkt man, wie viel gesagt wird über so kurze Zeit. Ähnlich wie in den Evangelien. Der größere Teil der Evangelien oder ein sehr großer Teil bezieht sich auf die letzten Tage. So erspitzt sich der Kampf zu, ähnlich in dieser Weltgeschichte. Wir wollen noch einmal beten. O Herr, wir danken dir, dass du die sieben Siegel, die ganze Geschichte in deiner Hand hast. Wir danken dir, Herr, dass wir erfahren, wie wichtig wir vor deinen Augen sind. Du willst uns hindurchbringen durch eine schwierige Welt. Aber dennoch rufst du diese Welt. Du willst sie nicht einfach vertilgen, du rufst Menschen zur Umkehr. Hilf uns, Herr, deine Zeugen zu sein, Rufer zu sein für dich. Auch wenn wir nicht Gehör bekommen, hilf uns dennoch, den Ruf des Evangeliums der guten Botschaft weiterzugeben, auf dem Arbeitsplatz, wo immer und du uns Gelegenheit gibst. Lass uns in Wort und Wandel deine Zeugen sein. Amen.